Also man sollte sich nie Themen antun, die einem gerade definitiv nicht gut tun. Dann darf man auch mal die Stopptaste drücken. Ersthelfer sind einmal auch natürlich mit den ganz, ganz, ganz unmittelbaren Eindrücken konfrontiert, die sie bei der Hilfeleistung hatten. Dass nochmal ganz klar ist, die eigentliche Überbringung der Nachricht ist polizeiliche Aufgabe. Also das machen nicht wir, sondern wir sind dann dabei und übernehmen dann.
Move On, der Verkehrssicherheitspodcast der Polizei Hamburg. Einen wunderschönen guten Tag zur mittlerweile dritten Folge des Verkehrspodcasts der Polizei Hamburg. Die ersten beiden Folgen, die wurden natürlich reichlich gehört und mit der dritten Folge holen wir uns einen Gast ins Haus. Und das ist kein geringerer als der Referent des Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes hier in Hamburg, Olaf Meyer-Sievers. Olaf, einen wunderschönen guten Morgen, sage ich jetzt mal.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Selbstverständlich. Und wir steigen gleich in die Thematik ein. Es geht nämlich darum, jetzt fragen sich wahrscheinlich die Leute, was hat das Kriseninterventionsteam mit dem Straßenverkehr zu tun? Aber am Ende geht es einmal darum, das Kriseninterventionsteam zu erklären, die Aufgabenbereiche zu erklären, was alles so gemacht wird. Denn ich finde, das ist eine unfassbar wichtige Aufgabe. Und natürlich gibt es Zusammenhänge im Straßenverkehr, die können wir gleich mal erläutern. Aber bevor wir anfangen, Olaf, stell dich bitte einmal ganz kurz vor, was genau ist deine Aufgabe als Referent im KIT, wie es ja abgekürzt fast in jeder Polizeiabkürzung auch heißt. Was machst du ganz genau?
Genau, also ich bin natürlich der Fachmann zum Erklären von Abkürzungen. Nein, das ist nur ein Teil davon. Ich bin als Referent des Kriseninterventionsteams sozusagen der einzige Hybrid-Kitty, den es gibt. Auch ich mache wie alle anderen ehrenamtlich Bereitschaftsdienste und Einsätze. Als hauptamtlicher Referent bin ich aber auch beim Kreisverband Hamburg-Harburg des Deutschen Roten Kreuzes angestellt und habe da die Aufgabe, zum Beispiel ab und zu was zu erzählen über das Kriseninterventionsteam. Ich habe einen Lehrauftrag an der Polizeiakademie. Es geht auch ein bisschen so um interne Kommunikation mit unserem Team. Und ich bin direkt angedockt an der KIT-Leitung. Das heißt, wir arbeiten direkt zusammen und ich unterstütze unsere ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter.
Großartig. Das ist gut erklärt. Ich glaube, jetzt weiß jeder, was genau du tust. Jetzt gehen wir ein bisschen aufs KIT ein, also auf das Kriseninterventionsteam, um die Arbeitsweisen oder genau, was ihr genau tut, einmal zu erörtern, bevor wir vielleicht in die Zusammenhänge kommen, Straßenverkehr, vielleicht ein paar interessante Dinge aus deinen oder euren Einsätzen, um den Hörer mal wirklich auch vielleicht zu sensibilisieren dafür, was es wirklich alles gibt und was man nicht sieht. Und das ist, glaube ich, genau das, was viele nicht vor Augen haben. Erzähl mal uns einmal ganz kurz, warum bist du eigentlich zum KIT gegangen? Das ist ja nur eine Aufgabe, die wirklich herausfordernd ist, meines Erachtens.
Ja, ich bin beim KIT gelandet, weil auf meinem eigenen persönlichen Lebensweg ich auch ein paar Mal mit dem Tod konfrontiert wurde und sozusagen unterschiedliche Strategien hatte, damit umzugehen. Die erste Strategie ganz früh in jungen Jahren war Verdrängen. Das möchte ich niemandem empfehlen. Das ist keine wirklich konstruktive Strategie. Und später habe ich irgendwann gemerkt, wenn man mit belastenden, dramatischen Ereignissen zu tun hat, ist es besser, die aktiv anzugehen und auch besser, die wirklich aktiv zu verarbeiten und sich Hilfe zu holen. Auf diesem Weg habe ich irgendwann was gehört vom Kriseninterventionsteam. Mir ging es vorher auch so. Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt und was so ein Team genau macht. Meine erste Vorstellung war, das sind dann diejenigen, die irgendwo hinfliegen, wenn es ein Erdbeben gegeben hat oder ähnliche Dinge. Ich habe dann gelernt, dass es so ein Team schon hier in Hamburg seit mittlerweile 25 Jahren gibt. Und die kümmern sich eher sozusagen um die dramatischen Ereignisse des Alltags in unserer Stadt. Das heißt, wir leisten sozusagen umgangssprachlich mal gesagt erste Hilfe für die Seele hier beim KIT. Das heißt offiziell psychosoziale Akuthilfe und ist damit ein Teil der psychosozialen Notfallversorgung. Wenn wir das jetzt mit den Abkürzungen auf die Spitze treiben wollen, wäre das PSAH in PSNV.
Selbstverständlich.
Das lassen wir jetzt aber gleich wieder. Das heißt, wir kümmern uns wirklich ganz akut um Menschen, die gerade entweder etwas ganz Schlimmes erlebt haben, die gerade eine ganz, ganz schlimme Nachricht erfahren haben, die etwas Schlimmes gesehen haben, oder eben einen Menschen verloren haben, ohne sich darauf vorbereiten zu können. Das können sein, eine Familie ist damit konfrontiert, dass ein Familienmitglied sich das Leben genommen hat. Das können Gewalttaten sein. Das sind Tötungsdelikte, also das, was dann umgangssprachlich eher Mord und Totschlag heißt. Aber es sind eben auch Verkehrsunfälle. Und wir kümmern uns eben um Angehörige, die gerade einen Menschen verloren haben. Wir kümmern uns um Augenzeugen, die etwas Schlimmes miterlebt haben. Oder auch um Opfer, die beispielsweise Opfer einer Geiselnahme oder einer ähnlichen Tat waren.
Bevor du weiter redest, möchte ich jetzt einmal in meinem Namen und im Namen aller vielen Dank sagen.
Das freut mich, den Dank nehme ich gerne an, aber ich gebe ihn natürlich gleich weiter an unser gesamtes Team, denn das mache ich ja nicht alleine. Wir
Natürlich.
müssen viele sein. Wir sind im Moment ungefähr 55 Menschen, die das ehrenamtlich machen hier in Hamburg, und den Dank gebe ich gerne an alle weiter.
Sehr gerne, das ist eine wirklich großartige Aufgabe und die wird, das ist wie so in so vielen Dingen in unserem Leben, die wird nicht häufig genug geschätzt und das möchte ich nochmal wirklich hier in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, dass das eine ganz großartige Aufgabe ist, die ihr da übernehmt und ihr helft ganz vielen Menschen und das ist ja nicht nur in unserer heutigen Zeit, sondern grundsätzlich einfach notwendig. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast schon ein paar Zahlen genannt, wie viele ihr insgesamt seid. Und ihr seid ja deutschlandweit aufgestellt. Du sprichst jetzt sicherlich für den Hamburger Bereich. Aber wenn ich jetzt dieses Interventionsteam rufen möchte, was wähle ich da für eine Nummer, dass wir gleich mal parat haben?
Also im Allgemeinen ist es so, dass wir direkt über Einsatzkräfte alarmiert werden. In den allermeisten Fällen durch euch, die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei Hamburg oder auch von der Bundespolizei, von Feuerwehr oder Rettungsdienst. Wir werden aber durchaus auch ab und zu alarmiert, direkt sozusagen über Menschen aus der Bevölkerung, die betroffen sind, oder über Unternehmen, bei denen etwas Dramatisches passiert ist. Unsere Alarmierungsnummer ist die 19222. Wenn man die mobil anruft, muss man die Hamburger Vorwahl vorwählen, also 040 19222. Da meldet sich dann eine Leitstelle, die nicht nur für uns zuständig ist. Deswegen bitte nicht wundern, wenn es plötzlich heißt Leitstelle für Krankenbeförderung. An die sind wir angedockt. Da sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeweils Bereitschaftsdienst haben, im System gemeldet. Und über diese 19222 erhält man dann ganz schnell Hilfe durch das KIT.
Das hört sich so ein bisschen so an, als ob du das öfter erklärst, aber es ist gut. Es ist gut. Ich finde es richtig gut, weil es ist ja auch wichtig, dass man genau das vermitteln möchte und auch weitergeben möchte, was einem wichtig ist. Und dann glaube ich nicht nur, dass man, zumindest geht mir das manchmal so, dass man nicht nur das, was man auswendig lernt, sondern das, was man auch wirklich gerne macht, besser erklären kann.
Ja, wenn das bei dir so rüberkommt, ist das gut. Wenn ich das jetzt schon so oft erklärt habe, dass man mir gar nicht mehr zuhören mag, dann wäre das natürlich schade.
Das ist sehr schade, aber wir sind ja hier in einem neuen Medium unterwegs, nämlich einem Podcast. Die Polizei Hamburg entwickelt sich weiter, wir alle entwickeln uns weiter. Podcast gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber es geht hier um die speziellen Themen, die auch jetzt uns hier in der Stadt Hamburg einfach bewegen. Und da gehört das Kriseninterventionsteam einfach, finde ich, das ist ein Anker für viele Menschen und muss ein Anker sein. Deswegen gehörst du einfach dazu und ihr mit eurem Team. Ich stelle gleich die nächste Frage, die mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Ich muss das vielleicht vorwegstellen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn man Themen Tod, schlimme Ereignisse spricht, muss ich natürlich die Hörer und Hörerinnen darauf aufmerksam machen, dass wenn man vielleicht gerade nicht so in der Lage dazu ist, sich das anzuhören, gerade weil man vielleicht über Dinge spricht, die damit zusammenhängen, dann sich genau überlegen muss, ob man den Podcast jetzt einfach mal ja dem zuhört oder ob man sagt, okay, ich mache es später oder ich lasse es sein. Das, glaube ich, ist immer vorweggestellt, oder? Wie machst du das?
Ganz, ganz unbedingt. Also man sollte sich nie Themen antun, die einem gerade definitiv nicht gut tun. Dann darf man auch mal die Stopptaste drücken. Ein zweiter Hinweis, den ich aber auch gerne gebe, sollte es irgendjemanden unter den Hörerinnen und Hörern geben, die sozusagen sich durch diese Themen belastet fühlen, bei denen etwas aufgewühlt wird. ruft einfach die Nummer an, die ich vorhin genannt habe, dann sprechen wir drüber und dann können wir vielleicht weiter vermitteln, wer dort unterstützen und helfen kann. Also bitte nicht mit irgendwelchen belastenden Themen alleine da sitzen bleiben. Gerne wegfiltern, aber wenn man merkt, das lässt sich jetzt nicht wegfiltern, einfach melden und dann schauen wir, was wir tun können.
Vielen Dank für den Hinweis. Das, glaube ich, war wichtig an dieser Stelle zu sagen. Olaf, jetzt wollen wir mal ein bisschen über so ein paar spezielle Themen sprechen. Es ist ja der Verkehrspodcast der Polizei Hamburg. Ich weiß, es gibt viele, viele Ereignisse in Hamburg, die auch mit Verkehrsunfällen zu tun haben, wo ihr sicherlich auch gerufen werdet. Kannst du vielleicht da irgendwas berichten? Hast du da irgendeinen speziellen Einsatz, der dir vielleicht nochmal haften geblieben ist oder der dir erzählt wurde aus deinem Team? Wie läuft so ein Einsatz grundsätzlich ab? Wir reden mal vielleicht von einem schweren Verkehrsunfall, wo vielleicht in der Tat was passiert ist. Und in dem Zusammenhang noch einmal, Leute, denkt dran, dieser Verkehrspodcast der Polizei Hamburg, der gilt in der Hinsicht, der wurde auch deswegen ins Leben gerufen und auch zu sensibilisieren, im Straßenverkehr miteinander vernünftig umzugehen und nicht gegeneinander. Das einmal an dieser Stelle nochmal gesagt, aber bitte vielleicht, Olaf, einmal kannst du vielleicht was dazu sagen.
Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben ja ab und zu leider die Situation, dass Lastkraftwagen beim Rechtsabbiegen und Fahrradfahrer, Fahrerinnen beim Geradeausfahren an einer Ampel in Situationen kommen, die nicht gut ausgehen. Das ist ein bisschen weniger geworden, seitdem es die Abbiegeassistenten in Lkw mehr und mehr gibt, aber es kommt immer wieder vor. Ich erinnere mich an einen ganz konkreten Einsatz im letzten Jahr. Das war auch so eine Situation, bei dem ein Radfahrer von einem Lkw erfasst wurde und dabei ums Leben gekommen ist. Und vielleicht kann man an der Situation ganz gut erklären, was dann unsere Aufgaben sind. Also das eine, da gibt es natürlich einen Fahrer, einen Lkw-Fahrer, der dann unter Schock steht, weil ihm passiert ist, dass er einen Menschen getötet hat, weil er sich in der Regel, selbst wenn er möglicherweise alles richtig gemacht hat, sich Vorwürfe macht, geschockt ist, eventuell ausgestiegen ist, die Bilder gesehen hat des Verletzten. Also sozusagen dieser Lkw-Fahrer braucht Unterstützung und Betreuung. Dann gibt es in der Unfallsituation, so war das in dem Fall auch, oft zahlreiche Augenzeugen, die das miterlebt haben, die entsprechend auch unter Schock stehen, die diese Bilder, vielleicht auch die Geräusche immer wieder hören, immer wieder sehen, nicht mehr loswerden. Das ist die nächste, manchmal große Gruppe von Menschen, die Betreuungsbedarf hat. Dann gab es auch in der Situation Ersthelfer und Ersthelferinnen, die versucht haben, den Schwerverletzten sozusagen ja im Leben zu halten, was nicht gelungen ist. Bei Ersthelfern ist es so, erstmal ganz großartig, liebe Leute, wenn ihr euch traut zu helfen, das ist ganz, ganz prima. Das Allerwichtigste ist immer erstmal bitte den Notruf absetzen, damit auch ganz schnell professionelle Hilfe kommt. Ersthelfer sind einmal auch natürlich mit den ganz, ganz, ganz unmittelbaren Eindrücken konfrontiert, die sie bei der Hilfeleistung hatten. Und es ist ganz, ganz oft so, dass Ersthelfer, auch wenn sie alles ganz, ganz prima gemacht haben, und in der Situation muss man nichts perfekt machen, sondern es geht einfach darum, wirklich ja was zu tun. In der Regel oft dann eben Herzdruckmassage. So, fast alle Ersthelfer machen sich nachher Vorwürfe und denken darüber nach, vielleicht würde er noch leben, wenn ich das jetzt besser gemacht hätte. Also wieder eine ganz spezielle Art von Belastung, auf eine andere Art als bei reinen Augenzeugen. Und dann kommt natürlich die ganz, ganz traurige Aufgabe, eure Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, die ermitteln dann, wer ist denn der Verstorbene und wo wohnt er, wo lebt er und hat er möglicherweise Familie. Und auch in dem Fall war das dann so, der Verstorbene hatte Familie, Ehefrau und drei Kinder. Und die müssen dann natürlich, so traurig das ist, erfahren, was passiert ist. Erfahren, dass sie den Vater, den Ehemann verloren haben. Diese Nachricht zu überbringen, ist Aufgabe der Polizei. eure Kollegen dabei zu begleiten und sich dann um die Angehörigen zu kümmern, ist wiederum unsere Aufgabe. Das gehört auch zu den häufigsten Einsatzindikationen, die wir haben, dass wir von der Polizei angefragt werden, zur Begleitung einer Todesbenachrichtigung. Das heißt, man sieht, wir haben jetzt sozusagen ein Verkehrsunfallopfer, wir haben aber den Unfallfahrer, die Augenzeugen, die Ersthelfer, die Angehörigen. Es sind also oft eine ganze Menge Menschen, die auf unterschiedlichste Art von so einem Ereignis betroffen sind. Und genau um die geht es bei unserer Arbeit. Das wäre vielleicht auch nochmal wirklich auch ein kleiner Appell sozusagen an eure Kolleginnen und Kollegen, die ja dann sehr oft wunderbarerweise daran denken, dass es da Menschen gibt, denen wir vom Kit vielleicht ein bisschen helfen können. Polizeilicherseits muss ja bei einem Unfall auch immer geschaut werden, so wer ist jetzt Verursacher, wer ist beteiligt, wer ist Zeuge etc. pp. In so einer Situation noch deutlich mit auf dem Radar zu haben. Es mag auch Augenzeugen geben, die vielleicht von den Aussagen für den Unfallhergang nicht besonders hilfreich sind, die vielleicht zum Beispiel reine Knallzeugen sind, aber auch die haben möglicherweise Betreuungsbedarf. Also auch da vielleicht noch mal drauf schauen. Gibt es Menschen, denen man vielleicht noch mal das Kit anbieten sollte?
Ich habe eben ganz aufmerksam zugehört und ich glaube, das ist ein Part, den du uns gerade hier in knapp vielleicht 4, 5 Minuten erzählt hast, der viele sicherlich bewegen wird, viele Menschen, die das jetzt hören. Und dafür erstmal danke sehr, dass du uns das so in der Ausführlichkeit erzählt hast. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit bei so einem Unfall mit der Polizei konkret vorstellen? Klar, wir benachrichtigen, ich sage jetzt wir als Polizei benachrichtigen natürlich dann das Kit, um zu unterstützen. Wie erfolgt so eine Einweisung? Wie erfolgt die Zusammenarbeit auf der Straße mit der Polizei?
Also das allererste, sie ist unglaublich kollegial und es ist ein ganz tolles kollegiales Miteinander. Dafür von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Dank. Also gerade was das Thema Todesbenachrichtigung angeht, da ist es ganz klar, dass wir uns natürlich vorher absprechen. Wir tauschen sozusagen die Informationen aus. Wer wohnt dort? Gibt es Kinder? Dann wird gemeinsam überlegt, was haben wir jetzt für eine Tageszeit, wovon ist auszugehen? Sind die Kinder wahrscheinlich zu Hause oder eher in der Schule? Oder es ist nachts und wir treffen möglicherweise auf eine schlafende Familie. Also diese möglichen Situationen, auf die wir dann gemeinsam treffen, die werden natürlich vorher ein bisschen erörtert und abgesprochen. Dann gilt es nochmal, die Rollen zu definieren. Manchmal ist es zum Beispiel so bei ganz, ganz jungen Kollegen, Kolleginnen der Polizei, die vielleicht so eine Situation noch nie mitgemacht haben, dass nochmal ganz klar ist, die eigentliche Überbringung der Nachricht ist polizeiliche Aufgabe. Also das machen nicht wir, sondern wir sind dann dabei und übernehmen dann. Und idealerweise, also auch für uns, idealerweise ist es dann wirklich so, dass wir gemeinsam zu den Angehörigen fahren. Gibt auch Situationen, wo es sich vielleicht nicht anders organisieren lässt, dass eure Kollegen zuerst die Nachricht überbringen und dann je nachdem, wie die Angehörigen reagieren, sozusagen das Kit nachsteuern. Auch das ist natürlich machbar. Für uns ist es hilfreich, von Anfang an dabei zu sein, weil wir gleich die allerersten Reaktionen mitbekommen und sozusagen darauf reagieren können. Für eure Kollegen möglicherweise auch eine Vereinfachung der Situation, weil die Kollegen von der Polizei ein bisschen schneller aus der Einsatzsituation wieder rausgehen können und sozusagen für weitere Aufgaben zur Verfügung stehen.
In dem Zusammenhang vielleicht noch einmal eine kurze Frage, weil das ja auch viele Kolleginnen und Kollegen hören werden. Auch intern bei uns werden diese Podcasts ja natürlich auch abgespielt und gehört. Ist es notwendig, bei jedem solcher Einsätze euch zu informieren oder wonach sollte man entscheiden als Polizeibeamte oder Polizeibeamter?
Also ein ganz klares Kriterium, bei dem wir immer sagen würden, seid so nett und nehmt das Kit von vornherein mit, ist, wenn Kinder im Spiel sind. Zumal die Situation sein kann und auch nicht selten so ist, angenommen, man kommt in eine Familie, oder beispielsweise Ehefrau und Kinder, oder um jetzt nicht ganz so klischeehaft zu sein, Vater und Kinder werden informiert. Wenn so eine Nachricht in einer Familie platzt, erleben die Kinder oft ihre Eltern in einem aufgelösten Zustand, den sie so nicht kennen. Das heißt, es ist für die Kinder natürlich extrem verunsichernd, und für die Kinder auch ganz schwierig, dass genau die Personen, die dann eigentlich ja für sie unterstützend da sein müssten, vielleicht dazu gar nicht in der Lage sind. So dass genau in den Situationen eben wir sehr schnell uns auch gezielt um die Kinder kümmern können und den Kindern beispielsweise erklären können, warum es Mama, Papa, gerade schlecht geht und den Kinder dahingehend beruhigen, dass das in Ordnung ist, dass die Eltern gerade ein bisschen neben der Spur sind, dass wir uns aber um die Eltern kümmern und sich die Kinder deswegen keine Sorgen machen müssen. Das sieht ganz anders aus, wenn bis zu unserem Eintreffen schon eine halbe Stunde vergangen ist. Dann haben sich die Kinder möglicherweise zurückgezogen, sitzen verängstigt irgendwie in ihrem Zimmer, wie auch immer. Sowas kann man dann vermeiden.
Das ist ein
Also
sehr
das
guter
wäre ein ganz
Hinweis.
klarer Grund,
Ja,
ne?
sehr guter Hinweis. Da sind wir auch schon gerade beim Thema, damit wir das vielleicht auch einmal nochmal weiter behandeln. Und dann ist aber auch, glaube ich, auch gut bezüglich der Kinder. Du hast es ja schon angedeutet, Erwachsene und Kinder gehen unterschiedlich mit dieser Bewältigung von traumatischen Erlebnissen um. Was habt ihr da festgestellt? Was ist ein guter Weg für euch selber? Oder wie kannst du das vielleicht erklären, was da passiert?
Ja, also das eine ist, in jedem Fall ist es gut, Kinder in solchen Situationen einzubinden. Manchmal versucht man ja, die Kinder sozusagen komplett außen vor zu halten, vermeintlich, um sie zu schützen. Kinder bekommen aber natürlich mit, dass was Dramatisches passiert ist, und haben ein Anrecht darauf, darüber informiert zu sein. Was man wissen sollte und was manchmal Erwachsene und auch die Eltern oder andere Familienangehörige irritiert, Kinder haben oft ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was sie sich selber zumuten können. Und deswegen switchen sie sehr oft sehr schnell hin und her zwischen ganz traurig sein oder plötzlich wieder lachen, spielen, durch die Gegend toben, dann kommt wieder ein Schub traurig sein, dann wird wieder gespielt. Also dieses Hin und Her ist für Erwachsene, die das noch nie erlebt haben, manchmal sehr irritierend.
Wobei das natürlich auch sicherlich eine Altersgrenze bei den Kindern ist, oder? Also was du jetzt beschreibst, oder?
Na klar. Ich glaube, etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade im Umgang mit Kindern, das gilt aber eigentlich für Erwachsene genauso, wir fragen die Kinder ganz viel. Also wir gehen. Wie geht's dir jetzt? Oder wenn es ums Thema Tod geht, das ist ja auch ein schwieriges Thema, auch ne, bei Kindern weiß man nicht, welche Vorstellungen haben sie. Wir gehen eher über Fragen, denn über irgendwelche Aussagensetzungen. Wir würden nie sagen, dein Papa ist jetzt im Himmel. Das wissen wir schließlich nicht. Sondern wir fragen dann eher, hast du schon mal mit dem Tod zu tun gehabt? Hast du eine bestimmte Vorstellung davon? Und wenn das Kind dann beispielsweise sagt, ja, mein Papa ist jetzt im Himmel, dann kann man auf der kindlichen Vorstellung sozusagen weitergehen. Was denkst du, wie ist es da? Aber wir machen keine Setzung, sondern wir folgen sozusagen den Vorstellungen der Kinder.
Das ist auch wiederum
Und
sehr gut erklärt, ja.
beantworten natürlich alle Fragen, die auftauchen. Und Kinder haben manchmal ganz, ganz andere Fragen, als wir als Erwachsene uns das so vorstellen. Und dass die den Raum kriegen, dass diese Fragen beantwortet werden, das ist wichtig. Und dafür sind die Erwachsenen, die vor Ort, die wirklich sozusagen zu den Kindern gehören, oft in der Situation gar nicht in der Lage.
Das, glaube ich, ist in der Tat auch nachvollziehbar, dass das irgendwann schwierig wird. Infolgedessen, wie erfolgt denn die weitere Nachbearbeitung? Jetzt habt ihr mit der Polizei zusammen, die Polizei verlässt irgendwann so heißt es ja bei uns leider so, ich will jetzt nicht sagen so stumpf, den Einsatzort, in dem Fall dann auch die Wohnung der Betroffenen, und ihr bleibt da und kümmert euch weiter. Wie lange erfolgt so eine Nachbereitung oder ja, wie soll man sagen, so ein Gespräch mit den Betroffenen, und wann übergibt man vielleicht oder wann lässt man sie, also wie ist da der zeitliche Ablauf? Kann man den definieren oder wie ist er grundsätzlich?
Ja, es gibt so einen Durchschnittswert, der liegt ungefähr bei 3 Stunden, was unsere Einsätze angeht. Aber es ist ein reiner Durchschnittswert. Das kann auch mal viel länger dauern, manchmal geht es auch schneller. Sozusagen ein Maßstab dafür, wann wir unsere Einsätze beenden können, ist einerseits, das erste ist, sind die betroffenen Menschen so stabil, dass wir sie allein lassen können, also auch seelisch so stabil, dass das geht, ist das vorhandene soziale Netz aktiviert, also die Menschen, die auch in der näheren und weiteren Zukunft sozusagen aus dem familiären oder Freundeskreis oder Kollegenumfeld unterstützen können. Der allerwichtigste sozusagen Schlusspunkt für uns ist, haben wir vermitteln können, wer oder was danach weiterhelfen kann. Das heißt, wir haben auch Brückenfunktionen, nennt sich das dann. Wir kennen hier in Hamburg alle Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Institutionen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Also ich sage jetzt mal vom Weißen Ring über die verwaisten Eltern, Beratungsstelle Charon und so weiter und so fort. Wir haben alle Flyer dabei, wir kennen diese Institutionen wirklich sehr gut. Auch da gibt es ein gutes kollegiales Miteinander. Das heißt, wir gehen eigentlich nicht, ohne dass sozusagen schon ein bisschen, ich sage immer, flapsig eingetütet ist, wie es danach weitergehen kann. Mhm. Also einerseits mit den Betroffenen wirklich besprechen, welche Herausforderungen, Probleme können in den nächsten Tagen, Wochen auf sie zukommen. Das wird ein bisschen beredet, aber eben auch, wen haben sie dann zur Seite. Was ich ganz großartig finde hier in Hamburg, wenn wir merken, da sind Menschen wirklich psychisch so massiv belastet, dass es mit einer Beratungsstelle nicht getan ist, haben wir auch die Möglichkeit, über die Psychotherapeutenkammer sehr schnell wirklich eine traumatherapeutische professionelle Versorgung zu implementieren.
Heißt,
und das finde ich ganz klasse.
Das ist wirklich ganz klasse, weil das ist ja das, was am meisten an Notwendigkeit erfährt, gerade auch in der normalen Zeit. Ja, nicht nur, wenn ich vielleicht Traumata erlebe, sondern wenn ich grundsätzlich Probleme habe. Da würde mich einfach mal interessieren, wie ist denn, werden da die Therapeuten freigestellt dafür oder sagt man, okay, das wird jetzt dazwischen geschoben, weil wir wissen alle in der heutigen Zeit, Psychiater und Psychologen sind Mangelware, nicht weil es nicht genug gibt, sondern weil einfach der Bedarf so extrem hoch ist.
Ja, in der Tat Mangelware und in so einer Situation A, selber suchen müssen und B, dann den ersten Vorgesprächstermin in einem Dreivierteljahr haben, ja, macht wenig Sinn. Ja, ist in der Tat so, die Psychotherapeutenkammer hält ganz bewusst ein Kontingent an sozusagen freien Plätzen bei auch traumatherapeutisch erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten vor.
Ja.
Da gibt es eine Liste, da werden die eingetragen und aus unserer Erfahrung klappt das auch wirklich immer sehr gut und zeitnah. Da kann dann nicht gleich eine komplette Psychotherapie angeboten werden, aber zumindest, ich sage mal, 3 bis 5 Ersttermine kommen ganz schnell zustande.
Das
also
ist,
wirklich, ja, auch am nächsten oder übernächsten oder überübernächsten,
ja,
Tag.
Ja. Ja, weil da ist die Hilfe am nötigsten. Und wie du schon sagtest, wenn man dann 3 Vierteljahr wartet, bis man den ersten Termin hat, dann macht das wenig Sinn. Nein, das ist wirklich großartig, dass es da auch diese schnelle Hilfe gibt. Und dann loben wir mal unsere schöne Stadt Hamburg, dass das so gut funktioniert. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Städten oder Gemeinden oder Kommunen ist, aber du kannst ja für Hamburg sprechen und das hört sich wirklich großartig an. Kannst du eine prozentuale Einschätzung dazu geben, welche Einsätze das größte Maß an Nachbearbeitung oder an in dem Moment Hauptarbeit ausmacht? Also wenn ich nehme mal einmal, wie du schon sagtest, Mord und Totschlag, Verkehrsunfälle, Unfälle grundsätzlich, was kannst du uns dazu sagen?
Das würde ich, glaube ich, so nicht einer bestimmten Einsatzindikation zuordnen. Also einmal, wir sind ja durchaus auch sehr viel unterwegs nach Suiziden. Das ist natürlich immer eine ganz besondere Belastung für alle betroffenen Angehörigen. Aber ich würde es anders anfassen. Es ist immer so, jeder unserer Einsätze ist ganz anders, auch wenn sozusagen die gleiche Indikation auf dem Alarmfax draufsteht.
Ja, weil da Menschen sind, ne? Ja.
Es sind Menschen und alle Menschen reagieren unterschiedlich. Alle Menschen haben eine unterschiedliche Vorgeschichte, haben ein unterschiedliches soziales Netzwerk. Wenn es das zum Beispiel nicht gibt, das soziale Netzwerk, dann ist es ganz schwierig, ne? Wenn es keine persönlichen Ansprechpartner gibt bei einsamen Menschen. Schwierig, ja. Schwierig. Und es ist ein Unterschied, ob du zum ersten Mal in deinem Leben etwas ganz Dramatisches erlebst oder ob du schon vier Ereignisse in deinem seelischen Rucksack hast. Und jedes neue Trauma rührt einfach die alten mit auf.
Ich habe das mal, ich,
Insofern, ne?
ja, ich habe,
Insofern ist es einfach ganz individuell.
im Endeffekt liegt das ja auf der Hand, dass egal was für eine Einsatzlage du hast, einfach die Arbeit, die ihr tut vor Ort, immer was anderes erfordert. Eine andere Art von Empathie, von Fragestellung, von Hilfeleistung, weil in der Tat so viele verschiedene Faktoren da einwirken, die du gerade genannt hast, dass das letztendlich selbsterklärend ist. Ich habe vielleicht für mich einfach mal zum, ja, als Erklärung, ich habe für mich mal selber gesagt, wenn wir zum Bäcker gehen, dann kriegen wir ja immer so eine Karte, wo man bei 11 Mal kriegst ein Brötchen umsonst. Ich weiß ja nicht, ob du diese Rabattkarten kennst. Und ich
Du, das ist
glaube,
eine Idee. Das machen wir jetzt auch so. Nach 10 Einsätzen kriegen wir einen zusätzlich.
ja, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte einfach sagen, auf die Seele bezogen, haben wir alle so eine Karte. Und da kommt immer ein Stempel rein. Und die eine Karte ist bei dem anderen vielleicht ein bisschen größer, mit mehr Stempelmöglichkeiten als bei dem anderen. Würdest du da mitgehen bei diesem Vergleich? Aber wenn der
Ja,
letzte Stempel
unbedingt,
drin
klar.
ist, dann ist Feierabend.
Na, das würde ich so auch lieber nicht sagen, weil das
Sondern?
klingt ja so, ne, als würde man nur ein bestimmtes Maß aushalten und
Ja.
dann wäre man sozusagen, dann ist man fällig,
Ja.
wie auch immer man das jetzt.
Ja,
Nein, das
dann
würde
kann man
ich.
nicht mehr oder wie auch immer, dann braucht man Hilfe oder was auch immer. Also dass ich so wollte ich, also dass man sozusagen vielleicht irgendwann mal sagt, okay, jetzt ist mein Maß voll. Ne?
Ja, würde ich anders sehen. Also klar, das kann passieren. Noch
Ja.
was drauf und noch was drauf und noch was. Natürlich wird das sozusagen immer massiver. Einerseits kann es aber sein, dass man aus Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen inzwischen schon einiges gelernt hat und deswegen sozusagen bessere Verarbeitungsprozesse hat. Oder bei sich selber auch besser kennengelernt hat, wo sind die eigenen Grenzen, wo muss ich mich schützen, was brauche ich, damit ich sozusagen ein notwendiges Gleichgewicht habe, etwas dagegen setzen kann gegen die schweren Themen. Also insofern kann man auch durchaus, ja, ein bisschen rational formuliert jetzt dazulernen dabei.
Ja.
Und das andere ist, ich fände jetzt bei diesem, wenn, nein, umgekehrt. Es gibt natürlich auch Menschen, die erleben ein Drama und haben ganz, ganz große Schwierigkeiten, damit das in ihr Leben zu integrieren. Und da liefe man jetzt ein bisschen Gefahr zu sagen, okay, es war ja nur eins, stell dich mal nicht so an, andere haben 7 davon. Und das geht nicht. Also es ist einfach ganz wichtig, auch da, wie stark man belastet ist. Oder wie resilient man ist, also wie leicht leicht ist jetzt das falsche Wort, oder wie besser man in der Lage ist, zu verarbeiten, zu integrieren. Auch das ist super individuell. Und wenn du beispielsweise als Kleinkind einfach eine ganz, ganz schlechte, nicht liebevolle Situation in der Familie gehabt hast, wird es dir schwerer fallen, später Dinge, in dein Leben zu integrieren, als wenn du aus einer ganz liebevollen, geborgenen Situation kommst.
Wie sieht es denn aus, wenn ihr Einsätze gehabt habt und es ist vielleicht ein halbes Jahr vergangen, melden sich dann manchmal noch Familien oder Einzelpersonen bei euch mit einer Rückmeldung, ob es jetzt bedanken ist oder einfach nur zu sagen, mir geht's so oder so, gibt es das?
Also im Allgemeinen ist es so, meistens kriegen wir nichts mehr mit, wie es weitergeht. Das ist für uns auch ganz gut, weil wir natürlich ganz, ganz viele Einsatzerfahrungen nacheinander sammeln. Und wenn man bei all den Situationen das noch sozusagen über Monate und Jahre immer noch mitbekommt, wie entwickelt sich dies und das und jenes, dann wäre wahrscheinlich auch unser Speicher an Leid und dramatischen Geschichten und menschlichem Mitfühlen irgendwann voll.
Ja.
Aber was natürlich vorkommt, ist, wir kriegen ab und zu Dankespost oder es kommt nochmal ein Anruf. Das passiert, klar.
Da kann ich gleich die Folgefrage und eigentlich eine der letzten Fragen stellen, weil wir dann auch schon am Ende sind bei diesem wirklich nicht immer einfachen Thema, aber doch sehr, sehr wichtigen und glaube ich für alle notwendigen Thema. Wie erfolgt denn eure Supervision nennt man das ja heutzutage. Wie geht ihr dann mit diesen Ereignissen um?
Genau, Supervision, gutes Stichwort, haben wir natürlich, muss auch sein bei uns. Es fängt erstmal damit an, dass wir ja grundsätzlich mindestens zu zweit rausfahren. Das war früher mal anders. Und auch das ist schon nicht nur im Sinne der Betroffenen. In der Regel ist genug zu tun für zwei von uns, sondern es geht auch um unseren eigenen Schutz. Es ist einfach was ganz anderes, in solchen dramatischen Situationen nicht alleine zu sein, sondern eine Kollegin oder einen Kollegen dabei zu haben, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man sich beraten kann, mit dem man danach über den Einsatz sprechen kann. Auch das gehört bei uns dazu. Einsatz ist erst beendet, wenn wir die Nachbesprechung gemacht haben. Es gibt regelmäßige Supervision, die auch verbindlich ist. Es gibt immer das Angebot, zusätzlich Supervisionsgespräche zu bekommen, wenn man das Gefühl hat, oh, da habe ich einen Einsatz, der geht mir noch heftig nach. Und ansonsten ist es auch ganz viel gegenseitige Fürsorge im Team, dass wir auch gegenseitig aufeinander achten. Ob man sich mal anspricht und sagt, Mensch, du, ich habe das Gefühl, das geht dir noch ganz schön nach. Und ich habe das Gefühl, wir sind da ganz gut, ich klopfe mal hier auf Holz,
Ja, besser
dass wir da
ist.
ganz gut dabei sind, auch uns und unsere Leute vor Überbelastung zu schützen. Und das ist in der Tat wichtig.
Ich stelle mir das immer bei mir wieder vor, wenn ich mich jetzt aus meinem eigenen Leben entsinne, wie viel ich Ereignisse selber auch hatte, die sehr schwer waren, wie man da mit umgeht und wie man damit umgegangen ist, kann ich, glaube ich, für meinen Teil behaupten, dass das gut funktioniert hat und trotzdem immer wieder es Momente gegeben hatte, da hätte ich vielleicht dann auch mal diese Nummer rufen können. Und deswegen ist es einfach nur wichtig, dass man weiß, dass es euch gibt und dass ihr helfen könnt. Und das ist einfach notwendig zu sagen, nochmal an dieser Stelle auch zum Ende des Podcasts, dass das Kriseninterventionsteam in Hamburg ständig 24 Stunden erreichbar ist.
Richtig, genau.
In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, Olaf, für deine Ausführung. Das war nicht nur fachlich gut, das war einfach auch emotional und empathisch. Vielen Dank dafür. Hast du jetzt als letzten Punkt vielleicht noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, wo du vielleicht noch was sagen möchtest, was dir auf der Seele brennt?
Ja, habe ich.
Jawohl, raus damit.
Dürfen es zwei brennende Dinge sein?
Es
Das
können auch
eine
drei
ist,
sein.
ich habe
Wir
ja,
haben Zeit.
okay, ich fang mal mit dem ersten an. Ich habe, bevor ich Kit gemacht habe, noch nie so viel mit Polizei zu tun gehabt. Ich habe eine riesen Wertschätzung gewonnen dabei für eure Arbeit. Super wichtig, damit wir alle hier bleiben wir mal bei Hamburg, damit wir alle hier in Hamburg gut miteinander zurechtkommen. An alle Verkehrsteilnehmenden den Appell, liebe Leute, die Regeln sind nicht dafür gemacht oder sind nicht gemacht, um euch zu ärgern, sondern die sind dafür da, dass möglichst wenig passiert. Also ich erinnere mich natürlich auch an Situationen, ne, mit 240 Sachen von hinten unter ein LKW, weil man gerade aufs Handy geguckt hat. Das ist es wirklich definitiv nicht wert. Also denkt dran, bei Verkehr geht es für alle Teilnehmer drum. Die Regeln gibt es dafür, dass nichts passiert und dafür, dass wir miteinander klarkommen. Also die machen wirklich Sinn.
Ja, würde ich auch
Und das
sagen.
letzte, ne? Und ich bin übrigens auch ein sehr viel defensiverer Autofahrer geworden durch die Kit-Arbeit. Und das allerletzte, an alle: Sprecht miteinander über eure Belastungen. Menschen sind soziale Wesen. Die Idee, man müsse irgendwas alleine wuppen, halte ich für ziemlichen Quatsch. Wenn man das Gefühl hat, man kann Hilfe brauchen, dann sollte man sie sich holen. Das ist eher ein Zeichen von Stärke als eines von Schwäche. Das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort,
Das
oder?
hast du hervorragend gesagt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Olaf, für deine Ausführung und den wunderbaren Schlusssatz. Olaf Meyer-Sievers vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes hier in Hamburg. Vielen Dank.
Danke. Tschüss.